Auch von mir wieder ein herzliches Willkommen heute Morgen. Wir sehen, dass auch heute die Sommerferien. Und er ist mit dem Heiligen Geist hier, der uns durch das Wort leiten will. Und dieses Wort wollen wir auch von ihm empfangen. Ich möchte es von ihm empfangen heute Morgen und an euch weitergeben, damit ihr es auch empfangt. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wieder hier sein dürfen heute Morgen, dass wir diesen Gottesdienst in Ruhe und Frieden genießen können, dass du hier bist, du bist wirklich mitten unter uns, du hast es in deinem Wort gesagt, Herr, und wir wollen dich willkommen heißen, mitten unter uns, Herr, und dir auch diese Predigt wirklich ganz in deine Hände geben. Segne du sie und segne uns. Amen.
Amen.
Ja, ich habe mal wieder länger gebetet. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich bin nicht weggekommen von unseren Bibelstunden. Und deswegen gibt es heute vielleicht für den einen oder anderen auch so einen Anreiz, auch mal wieder in die Bibelstunde zu kommen. Wir haben noch Plätze frei. Wir sind im Buch Daniel im 6. Kapitel. Da wird uns die Geschichte von Darius erzählt. Das ist der Enkel von Nebukadnezar. Wir würden heute sagen, ein schlimmer Finger. Der hat die heiligen Gefäße aus dem Tempel geraubt und hat damit ein Saufgelage durchgeführt. Und da er leicht zu verführen war, hat man ihn auch verführt. Und hat ihm eingeredet, dass er Gott ist. Und das hat er dann auch akzeptiert und hat ein Edikt rausgegeben, wer innerhalb der nächsten 30 Tage etwas annimmt von einem anderen Gott, außer von ihm, ist des Todes schuldig. Heftig. Heftig. Ich würde sagen, unter den Umständen verzichten wir auf einen weltlichen König. Den König der Könige, den haben wir ja sowieso. Also ihr Lieben, im Zoo ist dummerweise der letzte Gorilla gestorben irgendwo. Ein Sportstudent wird angeheuert, gegen gute Bezahlung in ein entsprechendes Kostüm zu schlüpfen und die Rolle zu übernehmen. Er brüllt, klettert, hängt sich an ein Seil und schwingt und schwingt. Und rutscht ab und landet mitten im Löwenkäfig. Im Zoo. Hilfe, Hilfe, schreit der Student. Da flüstert ihm der Löwe zu, sei bloß ruhig, sonst sind wir beide unseren Job los. Ist auch eine Möglichkeit, mit Daniel 6 umzugehen. Kein echter Löwe. Heute würde man sagen, ein Fake-Löwe. Mir scheint, dies könnte psychologisch betrachtet durchaus ein Bild sein für das Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit vieler von uns. Wer würde nicht gerne ein Löwenherz haben? Mutig, tapfer, stark, stolz, geachtet, bewundert, vielleicht auch gefürchtet. Und doch bei vielen, die sich nach außen solch einen Anschein geben, sieht es tief im Innern ganz anders aus. Da ist vielleicht Einsamkeit, Schüchternheit, Unsicherheit. Und mancher, der den löwenstarken Mann markiert, gleicht in Wirklichkeit eher einem trotzigen Kind. Dass die eigene Unsicherheit durch Aggression und Coolness zu überspielen versucht. Als ob man sich ein Löwenfell überstreift und meint, damit ein Löwe zu sein. Der Wunsch, dass dich im Spiegelbild plötzlich ein Löwe anschaut. Dabei kommt es doch wie so oft auf das Innere an, auf unser Herz. Löwenherz, so lautet die Predigt heute Morgen. Das steht für echten Mut und Tapferkeit und Stärke, wie sie etwa dem legendären mittelalterlichen englischen König Richard Löwenherz zugeschrieben wurde. Oder war eher an die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren zu denken? Auch da geht es um Tapferkeit zweier Jungs. Doch wie bekommen wir ein Löwenherz? Der Prophet Daniel, den wir in unseren Bibelstunden schon gut kennengelernt haben, ist so einer, der ein echtes Löwenherz hatte. Was war sein Geheimnis? Wir wollen heute von ihm lernen. Belsasar, der Vater von Darius, ein geistiges und geistliches Leichtgewicht im Löwenkostüm eines Königs, dieser gottlose Lebemann, dessen Lebenssinn lautete Wein, Weib und Gesang, wurde getötet und Babylon von den Persern und Medern erobert. Und nun lesen wir im Daniel in Kapitel 6 und fangen in Vers 1 an. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schanden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Dazu ein erster Gedanke. Wir leben aus dem Geschenkten. Als Christen. Jeden Tag. Beim oberflächlichen Lesen können wir meinen, was habe ich hier verloren? Hier geht es ja nur um Superhelden, die es eben einfach drauf haben. Der eine, Darius, ist ein Eroberer, ein Feldherr, der mal eben ein Königreich regiert. Das ist nicht wirklich meine Welt. Und der andere, Daniel, ein Alleskönner, so ein Streber, der überall nur Einsen hat, schlauer, besser und genialer als alle. Auch nicht gerade meine Welt. Dagegen bin ich doch eher nur Mittelmaß, mag man meinen. Doch halt, schauen wir genauer hin. Was steht da? Darius empfing das Reich. Moment mal. Hat er es nicht selbst erkämpft, erworben, erobert? Doch dieses Wort empfangen im aramäischen Urtext meint die in der Bibel etwas aus der Hand eines Höheren empfangen. Obwohl Darius nun ein gewaltiger Herrscher war, gibt es doch noch jemanden über ihm, der ihm die Herrschaft verliehen hat. Da war zunächst der persische Großkönig Kyrios, der eigentliche Eroberer, aber letztlich ist es Gott, der ihm die Herrschaft verliehen hat. Und das gilt generell. Wenn jemand etwas erreicht hat, etwas kann, etwas bewirkt hat, ist es letztlich alles empfangen, alles ein Geschenk eines Höheren, nämlich des lebendigen Gottes. Paulus sagt, was hast du, dass du nicht empfangen hast, in 1. Korinther 4, Vers 7. Ich kannte mal jemanden, der hat es in seinem Leben zu etwas gebracht. Und sein größtes Hobby war es, jede Woche die Kontoauszüge von der Bank zu holen und sie im Sessel zu studieren. Und er sagte stolz, siehst du, das ist alles harte Arbeit, Disziplin und Fleiß. Nur so habe ich das geschafft. Ich fragte vorsichtig nach. Aber meinst du nicht, du kannst auch Gott dafür dankbar sein? Dass er dir so viel Kraft und Gesundheit geschenkt hat? Nein, sagt er, das ist meine Leistung. Das habe ich geschafft. Mein Schwager hat auch mal so gedacht, als ich zum Glauben kam, sagt er, ich glaube an das Werk meiner Hände. Und der Glaube, der christliche Glaube, ist nur etwas für Leute, die mit ihrem Leben nicht alleine zurechtkommen. Ja, jetzt ist er 70 Jahre alt, jetzt denkt er ganz anders. So, die Bibel ist doch da viel klarer. Sie sagt, Darius empfing das Reich. Du bist nicht König von Babylon, aber was hast du empfangen? Was ist dein Reich? Was hat Gott dir anvertraut? Und nun Daniel. Daniel übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Auch Daniel ist nicht in sich selbst so ein toller Hecht, sondern auch für ihn gilt, er lebt aus dem Geschenkten. Auch Daniel ist nicht in sich selbst so ein toller Hecht, habe ich ja gerade gesagt. Denn wenn es hier heißt, Es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm, meint das nicht, er hatte ein IQ von über 200. Sondern es geht um einen anderen Geist. Ein Geist, der ihn von seiner heidnischen Umgebung unterschied und deshalb außergewöhnlich war. Das Wort Ruach, was da steht, das wird in der Bibel für den Heiligen Geist benutzt. Das ist das Entscheidende bei Daniel und das ist das ihn Unterscheidende. Natürlich war er auch im Kopf besonders begabt, keine Frage. Aber er wusste, das ist letztlich auch ein Geschenk. Wichtiger als das, was der Geist Gottes hier oben in den Kopf reinlegt, ist das, was er ins Herz reinlegt und so ein Löwenherz daraus macht. Und darum ist es auch für dich und für mich völlig zweitrangig, wie mächtig oder wie reich oder wie schlau oder wie stark oder wie schön wir sind. Viel wichtiger ist, dass wir begreifen, Gott hat dich beschenkt mit seinem Geist und mit den Gaben, mit denen er dich gebrauchen möchte. Und dann heißt es nur noch, sei bereit dazu. Es gibt dir ein Löwenherz, egal ob du ein kleiner oder ein großer Löwe bist. Ich habe mal einen starken Satz gehört und der hieß, dein Leben ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Doch wie so oft, wenn einem Menschen Erfolg geschenkt wird, wenn ein Leben gelingt, dann dauert es nicht lange, bis die Neider kommen. Und jetzt lesen wir weiter in Daniel 6, Abvers 5. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, was das gegen das Königreich gerichtet war. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm finden konnte. Das ist auch ein Bild auf Jesus übrigens. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Also zum Löwenherz Daniels gehörte vor allem Treue. Aber interessanterweise in doppelter Hinsicht. Er war erstens treu gegenüber den Menschen und B, treu gegenüber Gott. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm finden konnte. Er übte seinen Beruf gewissenhaft aus. Er hätte sicher viele Gelegenheiten gehabt, ein wenig zu mauscheln und dabei zu denken, ach, das ist doch eh alles eine gottlose Gesellschaft hier in diesem Babylon. Mein Chef ist ein Ungläubiger, meine Kollegen sowieso. Da muss ich mich doch nicht an alle Vorgaben so genau halten. Hätte er sagen können. Nein, er war auch in den kleinen Dingen des Alltags treu. Als Christen haben wir eben auch darin einen Auftrag, Zeugnis zu sein in dieser Welt. Eben nicht allen Mist mitmachen, den andere machen. Bitte nicht in einer elitären, abgehobenen, arroganten Einstellung. Wir Christen sind ja eh was Besseres, oder? Das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil, manch ein Nichtchrist lebt ein vorbildliches Leben, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden könnten. Aber es könnte ein Ansporn sein. Sei treu, ehrlich, zuverlässig, anständig in der Welt, in der du lebst. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Jeder macht Fehler, auch wir Christen. Aber wir wollen uns doch wenigstens darum bemühen, in Alltagsdingen treu zu sein, wie Daniel. Und dann war er eben auch treu gegenüber dem Gesetz Gottes, also im Glauben. Er war treu, weil er wusste, Gott ist treu. Gott lässt mich nie im Stich. Also will ich auch bei ihm bleiben, in seinem Wort zu Hause sein, ihn im Gebet suchen. Und diese Treue Gott gegenüber hatte bei Daniel die oberste Priorität. So loyal er gegenüber seinem König war, wichtiger noch war für ihn Gott. Und da konnten die Neider den Hebel ansetzen, um ihn auszuhebeln. Und so heckten sie einen wahnwitzigen Plan aus, und den lesen wir jetzt ab Vers 7. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alles gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Und der König fühlt sich geschmeichelt, fällt darauf rein und zack, schnappt die Falle zu. Er unterschreibt das Gebot als unaufhebbare Gesetz der Meder und Perser. Wie reagiert der König, hat das unterschrieben, Darius? Wie reagiert Daniel? Das war ein tiefer Eingriff in seinen Glauben. Er wusste, was später die Apostel so formuliert haben, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann heißt es in den Versen 11 und 12, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen die Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das Gebet war für ihn kein Hobby. Und das sollte auch für uns kein Hobby sein. Und auch in unseren Gebetsstunden haben wir noch Platz. Es macht auch großen Sinn, miteinander zu beten. Genauso auch wie alleine für sich zu beten. Aber Daniel wendet die Not seines Lebens. Für ihn war das Gebet lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wieder neu. Und in diesen wenigen Worten können wir so viel über das Gebetsleben Daniels erfahren und davon lernen. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem, dem Ort, wo der Tempel Gottes gewesen war. Also man könnte sagen, ein offenes Fenster, durch das Gottes Gegenwart in sein Leben dringt. Ihr Lieben, ich darf mal fragen, haben wir ein offenes Fenster zum Himmel hin? Hat einer von euch ein offenes Fenster zum Himmel? Ich habe doch gerade gesagt, wer betet? Ja. Rechnen wir mit dem Eingreifen Gottes in unserem Leben oder ist unser Denkhorizont begrenzt auf das Sichtbare, das Messbare, das Irdische und sind wir eingespannt in unsere menschlichen Möglichkeiten? Das offene Fenster zum Himmel heißt, wie ein frischer Wind darf der Geist Gottes in unser Leben wehen. Das gibt dem Daniel ein Löwenherz und Löwenmut in dieser schweren Situation. Corrie ten Boom sagte mal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Gebet öffnet das Fenster nach oben und oft genug auch verschlossene Türen. Und wie sieht das Gebet aus? Er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, lobte und dankte seinem Gott. Er kniet nieder. Halten wir uns nicht an äußeren Gesten fest, sondern auf die innere Haltung kommt es an. Es ist eine Ehrfurcht vor Gott da. Ja, es stimmt. Gott ist unser lieber Freund und guter Papa, aber er ist zugleich ein heiliger, mächtiger Gott, nicht einfach nur einer der Kumpel in der Clique. Und dann heißt es, er betete, lobte und dankte. Beides gehört zum Gebet. Unsere eigenen Bitten und Fürbitten für andere vor Gott bringen. Und zugleich auch Gott loben, ihn preisen für seine Größe, Güte und Treue, die ihm danken für das Gute, das wir empfangen dürfen. Wie er es zu tun pflegte. Daniel nimmt sich regelmäßig Zeit fürs Gebet, die Beziehung zu Gott zu pflegen, feste Gebetszeiten. Das ist keine Gesetzlichkeit, kein Zwang, aber eine Hilfe, dass es nicht im Alltagstrubel untergeht. Jemand sagte mal, was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Daniel flehte vor seinem Gott. Es ist nicht der aller Weltglaube an irgendeinen Gott oder eine höhere Macht. Es ist eine intensive persönliche Vertrauensbeziehung zu seinem Gott. Ich darf flehen zu meinem Gott, der für mich und dich ganz persönlich da ist, der mich hört und dich. Doch zunächst sieht es gar nicht so aus, als Gott auf ihn hört. Wie so oft im Leben. Die Feinde schwärzen ihn an beim König. Der ist ans Gesetz gebunden und Daniel muss in die Löwengrube. Und ich hole mir eben mal den Stuhl, weil mein linkes Bein heute wieder nicht das will, was ich ihm sage. So, wir lesen weiter ab Vers 17 bis Vers 24. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen. Und er konnte auch nicht schlafen. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Denken wir an Pontius Pilatus. Ich kann an ihm keinen Fehler finden. Aber ich muss das tun, was das Volk will. Ja, auch wir benutzen manchmal das Waschbecken Daniels für unsere Entscheidungen. Weiter ab Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König und er sagte ihm, der König lebe ewig. Da muss man in der Situation auch mal drauf kommen. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Naja, es gab ja ein Gesetz, das einzuhalten war. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Gott greift also auf übernatürliche Weise ein und hält den Löwen den Rachen zu. Das hätte ich mir gerne angesehen. Nun sind wir glücklicherweise nicht allzu oft in solch einer Situation, dass da Löwen um uns sind. Aber wenn wir im ersten Petrusbrief lesen, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, in 1. Petrus 5, Vers 7, dann spüren wir doch, dass wir im geistlichen Sinn auch mit Löwen zu kämpfen haben. Der Teufel versucht uns immer wieder von Gott wegzubringen. In dieser Zeit sowieso. Durch Versuchungen und Verführungen, durch Angriffe und Lügen. Er will unseren Glauben zerstören. Doch in einem Löwenrudel ist das so. Der Stärkste hat das Sagen. Wenn ein Stärkerer kommt, muss der Vorherige weichen. So ist das bei den Löwen. Und so ist es auch im Geistlichen. Es gibt einen stärkeren Löwen als den Teufel, das Böse. Jesus wird in der Bibel als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet. Wir kennen Jesus meist nur als das Lamm Gottes, das sich opfert für uns und unsere Sünden. Aber er ist beides, Lamm und Löwe. Er hat die Macht über alles. Das kann uns trösten in aller Anfechtung, in aller Not, in jeder Löwengrube. Der stärkste Löwe ist bei uns und beschützt uns, wie ein Löwe sein Junge schützt. Er möchte sein Löwenherz in uns legen. Und so ist diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube ein Hinweis auf den stärksten Löwen, auf Jesus selbst, den niemand aufhalten kann. Ist euch aufgefallen, wie hier im Grunde schon die Geschichte von Jesus im Grab erzählt wird? Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube, genau wie beim Grab Jesu der Stein vor den Eingang gerollt wurde. Und dann in Vers 20, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Wie dieser Stein weggekommen ist, wird uns hier nicht ausdrücklich gesagt, aber wir dürfen davon ausgehen, dass das auch wieder Engel waren. Ihr Lieben, das sind dieselben Worte wie in der Ostergeschichte. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, kamen die Frauen zum Grab. Und wie der König Darius erlebten sie das Wunder, er lebt. Gott ist stärker als der Todeslöwe. Wer kann unseren Gott aufhalten? Und so schließe ich mit dem großen Lobpreis, den ein heidnischer König aussprach und damit unwissentlich Jesus als Retter und Nothelfer verehrt hat. So ist das manchmal bei weltlichen Leuten. Ich habe schon manchmal in der Bildzeitung Dinge gelesen, wo ich gedacht habe, die könnte aus der Bibel abgeschrieben haben. Aber ich lese die Bibel, die Bildzeitung nur sehr selten. Ich lese lieber Gottes Wort. Jetzt noch die Verse 26 bis 28. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig lebt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothilfer und er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen, wer entschieden uns in der Tiefe unseres Herzens Jesus in unser Leben reinlässt. Und wenn wir ihm dann folgen und seinem Wort, der ganzen Schrift, wenn wir vertrauen, ohne Wenn und Aber, dann werden wir erleben, der Löwe, der dich bedroht, ist kein Wildschwein, sondern ein Lamm. Amen. Amen. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Du zeigst uns hier etwas auf, was uns wirklich einen Trost geben kann in diesen Tagen der Endzeit. Gegen dich gibt es keine andere Macht, die sich über dich stellen könnte. Wir dürfen in dir geborgen sein, beruhigt bei allem Ungemach, was in dieser Welt gerade geschieht. Daniel war treu. Und weil er treu war, hat ihn Gott so wunderbar gebraucht. Und wenn wir auch so treu sind, dann wird er uns auch so wunderbar gebrauchen. Das hängt auch nicht vom Alter ab. Es muss sich nicht jeder auf die Straße stellen und predigen. Denn wir wissen, wer nicht gehen kann, der kann beten. Und das Beten ist bei uns in der Arche noch wichtiger wie das Gehen. Weil das Gehen muss die Folge vom Beten sein und nicht erst gehen und hinterher beten. Wir danken dir für dieses Wort, Herr Jesus. Lass es in unseren Herzen wirken. Sei du uns gnädig und barmherzig und schließ uns auf, was du jedem Einzelnen von uns mit diesem Wort persönlich sagen wolltest. Amen. Amen. Amen.